der Runtimes Podcast, dein digitales Läufermagazin.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Salomon und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Wir sprechen heute mit zwei Athleten, die, glaube ich, nicht unterschiedlicher sein könnten. Der eine, Benedikt Deetsch, auch Bene genannt, war vor 3 Jahren noch nicht so fit wie heute, hat mal 120 Kilo gewogen und mit dem Laufen konnte auch nicht so viel anfangen. Und Meg Lane, deren Leben ist wie ein Film, also die hat irgendwie in China gelebt, in der Schweiz, stammt aber eigentlich aus den USA und wenn sie nicht gerade auf irgendwelchen Ultrastrecken die Welt erkundet, arbeitet sie an ihrem Doktortitel in Neurowissenschaften. Also das ist mal eine richtig coole Kombi. Was die beiden gemeinsam haben ist, sie lieben das Trailrunning und sie lieben die Berge und deswegen sind sie heute hier und ich freue mich riesig. Schön, dass ihr da seid, Meg Lane und Benedikt Deetsch. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, grüß dich.
Hi.
Wenn eure Mutter oder euer bester Freund oder eure beste Freundin euch in einem Satz beschreiben müsste, was würde sie oder was würde er sagen?
Puh, ich denke, also direkt in einem Satz, glaube ich, kann man das gar nicht zusammenfassen. Wenn ich jetzt meinen besten Freund fragen würde oder was, der wird wahrscheinlich auf Bayerisch sagen, du hast einen Schlag, quasi, du bist nicht ganz sauber. Ich glaube, meine Mutter wird vielleicht einerseits auch was Ähnliches sagen, was die sportliche Richtung angeht, aber ansonsten denke ich mal, wird sie eher Gutes berichten.
Wenn sie dich nicht mit dem Kochlöffel über die Berge jagt, weil die Strecken zu schlimm sind. Meg, was würde denn deine Mama sagen?
Ja, also ich glaube, sie würde sagen, ich bin fürsorglich, auch detailorientiert und ja, am Ende auch abenteuerlustig. Und sie ist auch oft gestresst wegen meiner Abenteuern. Aber ja.
Ja, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht bei den Strecken, die ihr macht. Also das wird auch nicht jede Mutter, glaube ich, so gern sehen, wo ihr da unterwegs seid. Also meine Herren, wie sah denn eure Kindheit aus? Also seid ihr in den Kindheitstagen schon irgendwie so verrückt gewesen in den Bergen? Ja, wie war eure Familie? Wie sind eure Wurzeln, eure Heimat? Was könnt ihr dazu erzählen? Meg, fang nur an.
Ja, ich glaube, ich identifiziere mich zuerst als Nerd und ich war als Kind, ich hatte immer die Nase im Buch und war gar nicht so sportlich und ich kam nur später zu diesen Ultradistanzen und mehr Laufen und ja, meine Familie, wir waren zusammen unterwegs in die Berge zum Wandern und so, aber nicht so, keine gefährliche oder krasse Strecken. Aber das war immer ein Teil meines Lebens, ja, draußen zu sein. Und ja, genau, wir waren als Familie, wir sind oft umgezogen. Ja, und das war auch ja, zum Teil schwer für mich als Kind anzupassen und neue Freunde immer zu finden. Ja, ich war als Kind auch sehr schüchtern, aber das war auch zum Teil sehr cool, immer neue Ecke zu entdecken von Welt. Und ja, ich habe in verschiedene Orte gelebt und ich habe kein bestimmtes Heimatort oder ein Ort, wo ich fühle mich komplett zu Hause. Ja, aber ich würde sagen, ich bin zu Hause, wo meine Leute sind. Meine Freunde oder Familie. Ich habe 2 Schwestern und ja, sie sind auch jetzt großartige Abenteuerpartnerinnen geworden.
Also laufen die jetzt alle in deiner Familie?
Ja. Ja, meine Eltern fangen auch langsam an mit längeren Distanzen. Sie gehen ja die letzten 2 Jahre oder so am Sonntag sagen, okay, wir gehen jetzt laufen, wandern und kommen in 5 Stunden
Wahnsinn.
Zurück.
Wahnsinn. Bene, vielleicht machen das deine Eltern ja auch noch bald.
Puh, also das Laufen, bei mir ist so, mein Vater hat das immer schon gemacht, der ist auch immer schon hier am Berg rumgelaufen, weil bei mir, ich schaue gerade raus und es sind halt überall Berge. Darum kam dann auch später der Bezug zum Trailrunning. Aber ich sag mal, früher war ich eigentlich auch ganz klassisch Fußball. Was hat, glaube ich, jeder Junge in dem Alter gespielt. Ja, und dann habe ich immer zu meinem Vater geschaut. Der ist dann wirklich, das war glaube ich wirklich so einer der ersten auch hier im Dorf, der dann auch irgendwo raufgelaufen ist, und haben dann alle gesagt, ja, der hat doch einen Schlag. Was macht der denn da?
Also hast du den Schlag von deinem Papa?
Ja, aber ich habe damals auch gedacht, ja, was macht denn der da, gell? Würde ich jetzt nicht ganz so machen. Aber ja, mittlerweile ist es eher andersrum.
Jetzt hast du mir gar nicht gesagt, wo du genau aufgewachsen bist. Also ich glaube, du bist ja in China aufgewachsen. Ist das richtig? Und wo genau? Also bist du auch wie der Bene irgendwo in den Bergen dann aufgewachsen, im Dorf oder in einer Großstadt?
Ja, eher in einer Großstadt. Ja, genau. Insgesamt 7 Jahre in China, 2 Jahre in Beijing und 5 Jahre in Shanghai. Ja, das war das Leben in Großstadt. Luftqualität war immer eine Frage. Und wir sind dann später als Familie in die Schweiz umgezogen. Und das war ein krasser Unterschied zwischen ja, Shanghai und Zürich.
Das ist echt ein krasser Unterschied. Also ich habe ja mal in Delhi, in Indiens Hauptstadt, gelebt, wo die Luft, glaube ich, ähnlich schlecht ist. Und das ist so krass, wenn man da mit so vielen Millionen Menschen auf einem Haufen, und es ist ein Getümmel und ein Getöne, und da kommt man in die Schweiz und da ist die Stille und die Leute sind ganz ruhig und jeder hat seine Ruhe. Das muss ja voll der Kulturschock gewesen sein.
Ja, genau. Ja.
Ach, cool. Ja. Ja, also die Kindheit war auf jeden Fall bei euch beiden interessant. Jetzt gibt's ja eine Menge Sportarten, ne? Also man kann ja auch Ballett machen oder Reiten oder rhythmische Sportgymnastik oder Fußball. Bene, bei dir war es ja auch erst der Fußball. Wie kamt ihr denn überhaupt zum Laufen? Also warum? Also eure Eltern haben sicherlich eine Rolle gespielt in irgendeiner Weise, aber erzählt mal, wie es dazu kam.
Also bei mir kam es eigentlich dazu, ja, mit dem, dass ich überhaupt angefangen habe, mehr Sport zu machen. Zu Beginn der Corona-Zeit, ich wollte so ein bisschen was ändern, sage ich mal. Und dann hat sich das Laufen halt ganz gut angeboten. Und dann ja, wurde man in der Ebene schon immer ein bisschen besser. Und die Runden wurden sehr eintönig, weil es hier nicht wirklich viele flache Strecken gibt. Und ja, somit ist man dann schon, hat man angefangen, ein bisschen am Berg zu laufen. Und dann hat sich immer weiterentwickelt, man wurde immer besser. Und dann kam es zum Trailrunning und dann, ja, war ich eigentlich eh schon angefixt und dann konnte ich gar nicht mehr aufhören.
Ja, man muss uns natürlich jetzt mal erzählen, wie das war, weil ich weiß, du hast, glaube ich, vor 3, 4 Jahren hast du noch 120 Kilo gewogen. Wenn man dich jetzt sieht, denkt man, du warst schon immer fit und drahtig, weil du siehst halt aus, als wärst du schon immer ein Trailrunner gewesen irgendwie. Also ganz so einfach scheint es ja nicht gewesen zu sein.
Nee, das auf keinen Fall. Ich kann mich an die Anfänge erinnern. Das erste Mal, ich hatte das mit dem Kumpel gemacht. Wir sind dann immer am Anfang halt so ein bisschen berg gegangen. Und dann wurden wir halt auch immer schneller. Und als wir dann wirklich das erste Mal probiert haben, bergauf zu laufen, dann war, glaube ich, der Puls war ins Unendliche hinauf, konnte nicht mehr atmen, und dann sind wir, glaube ich, 100 Meter gelaufen, wieder umgedreht. Aber es hat sich dann über 3, 4 Wochen gesteigert und man hat dann relativ schnell Fortschritte gemacht. Es hat dann auch Fortschritte in der, sage ich mal, Gewichtsreduzierung gegeben. Und somit wurde das natürlich alles immer leichter. Man wurde immer schneller und somit hat es immer mehr Spaß gemacht. Was war dann bei mir auch bei der Schule? Ich war eigentlich immer ein guter Schüler, aber dann, als ich dann angefangen habe, noch Sport zu machen, dann ging es auch leichter, sage ich mal, vom Kopf her, sich mal länger hinzusetzen, es zu lernen. Und durch das, dass du eben draußen beim Laufen bist, an der frischen Luft und sowas, ist natürlich auch immer gut, denke ich, für sämtlichste Sachen. Eigentlich für alles ist gut, wenn du draußen unterwegs bist.
Auch für die Mitmenschen ist es meistens besser.
Ja.
Ja, Mac, jetzt musst du uns natürlich erzählen. Also, du hast in China gelebt, dann in der Schweiz. Ich meine, das ist ja naheliegend, dass ihr beide jetzt in den Bergen unterwegs seid, weil ihr beide mit den Bergen ja irgendwie auch verbunden seid durch den Wohnort oder durch das Aufwachsen in den Bergen. Ne? Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal wusstest, du willst jetzt Trailrunner werden? Weil du bist ja jetzt auf echt langen Strecken unterwegs, die man sich gar nicht vorstellen kann. Also, kannst du dich noch erinnern, wo du wusstest, das ist jetzt mein Ding?
Ja, also schon früher in der Schule, ich wusste schon, dass ich war eher Läuferin statt Fußballspielen oder so, muss zuerst sagen, ich habe eine sehr schlechte Hand-Augen-Koordination, was für Ballsportarten nicht so gut ist. Aber was Bene gerade gesagt hat, mit Disziplin und so, ich bin total dabei, muss zustimmen. Ich finde, ich habe immer die mentale Seite des Laufens bemerkt, dass ja, die Variablen sind irgendwie ein bisschen reduziert. Es fühlt sich an, wie es ist. Es ist nur mich und meine Füße und es ist ein guter Weg, mich selbst herauszufordern. Und ja, dann später, ich habe immer versucht, meine eigenen Grenzen zu finden. In der Uni, ich habe mehr Langlauftraining gemacht. Ich bin auch Langläuferin und wir haben durch Langlauftraining so 3 Stunden Laufen in die Berge gemacht und dann habe ich gesagt, okay, das fühlt sich an wie mein Ding. Ja, auf einer Seite, ich fühle mich wohl in die Berge, auf der anderen Seite, es ist auch eine Frage von Performance und ich will mal versuchen, mich zu verbessern und ja, genau, mal schauen, wie weit ich kann gehen.
Jetzt ist unser Monatsthema bei Runtimes, ja, überrasche dich selbst und alle anderen. Und da will ich natürlich gerne von euch wissen, wann habt ihr in eurem Leben euch selber und vielleicht auch eure Mitmenschen mal so richtig vom Hocker gehauen? Gab es da irgendwie was, wo ihr selber dachtet, das geht nicht oder alle anderen sagten, Junge oder Mädel, du bist ja völlig durchgeknallt. Also wahrscheinlich war das bei euch beiden schon öfter der Fall. Aber vielleicht das, wo ihr am meisten euch selbst überrascht habt, Bene.
Puh, am meisten selbst überrascht. Ja, ich denke wirklich mit dem, was ich, sage ich jetzt mal, die letzten 2,5, 3 Jahre erreicht habe. Das war zum Punkt, dass ich andere überrascht habe. Da habe ich wirklich durch Lockdown und so einige schon länger nicht mehr gesehen. Und auch zum Beispiel die Lehrer und den ersten Schultag danach wieder, die waren dann, ja, haben mich nicht wiedererkannt und waren so komplett, wussten eigentlich gar nicht, was sie sagen sollten, weil sie so erstaunt waren, sage ich mal. Und das hat natürlich mich auch dann irgendwo...
Das ist ja auch schräg, wenn da so ein ganz anderer Mensch vor einem steht.
Ja, ja. Einer hat mich sogar wirklich gefragt, den kannte ich schon von der Schule mal. Und der kam dann her und hat mich dann erstmal so wieder gefragt, ja, wer ich eigentlich bin. So. Der hat mich so komplett überhaupt nicht wiedererkannt. Das habe ich dann irgendwie auch nicht ganz verstanden, weil irgendwo siehst du es dann doch so im Gesicht und so, aber...
Und deine Familie, wie hat die reagiert, wo du dann so anfingst mit dem Laufen und dich so verändert hast? Haben die gedacht, der Junge rennt jetzt weg vor irgendwas?
Nee, die waren, glaube ich, ja, so wie meine Mutter hat dann schon gesagt, ja, sie ist jetzt dann schon froh, dass ich jetzt den anderen Weg einschlage, sage ich mal, weil... Gut, sie macht sich sowieso immer Sorgen, egal bei was. Sie macht sich jetzt Sorgen, sie hat sich damals Sorgen gemacht, aber damals eben auch schon auch ein bisschen wegen, sag ich mal, meinem Gewicht und so. Und dass das dann quasi von mir alleine ausging, dass ich das dann alles verändert habe und jetzt so ein komplett anderes Leben, sage ich mal, für, war dann, glaube ich, doch auch gut so.
Wie hast du denn die Kraft gefunden? Weil ich kenne viele, die wirklich nicht die Kraft finden, sich so zu ändern. Also es ist ja echt schwer, weil es dauert ja auch, bis man die ersten Erfolgserlebnisse hat oder bis man wirklich leichter ist. Das ist ja nicht mal eben so in ein paar Wochen geschafft. Also was hat dir die Kraft gegeben, das so durchzuziehen?
Ich muss, glaube ich, dazu sagen, bei mir ging es sogar relativ fix, dass ich Ergebnisse gesehen habe. Ich denke mal, das lag vielleicht auch dran, dass ich das halt angefangen habe mit, wie alt war ich da, 15? Da denke ich, ist der baut der Körper das dann doch schneller wieder weg, beziehungsweise schneller baut er das quasi um in Muskeln oder was weiß ich. Und somit war das dann eigentlich so ein Spiel. Du hast es die ganze Zeit jeden Morgen in der Früh auf die Waage gestellt und dann heute so und so. Und am nächsten Tag, ja, waren es dann, na gut, am nächsten Tag ist auch nicht direkt, aber Ja, so in der Woche hast du dann schon immer deine Ergebnisse gesehen und das hat dich natürlich immer vorangetrieben, weil das war eigentlich die Motivation schlechthin. Wenn du die Ergebnisse schon siehst und merkst, dann willst du natürlich immer weitermachen, weil dann wird es ja immer besser.
Und wann war dann das erste Rennen? Ich meine, das war wahrscheinlich auch schon eine Überraschung für sich, da bei so einem Wettkampf teilzunehmen. Also wenn du mit 15 angefangen hast, jetzt bist du, glaube ich, 18.
Jetzt bin ich 18, genau. Das erste Rennen, das erste Trailrennen war dann letztes Jahr mit 17. Das war der Chiemgau Trailrun, Halbmarathon-Distanz.
Ja, ist ja auch mal eine Strecke für den ersten Trail.
Ja,
man könnte ja auch mal 10 Kilometer laufen, aber nö.
Finde ich auch.
Nee. Also das war der erste Trailrun. Auf der Straße habe ich davor schon mal so 10er gemacht, aber das war jetzt wirklich nicht viel bei, sage ich mal. Aber jetzt so mit dem ersten Trailrun, das war auch so ein Moment danach, da habe ich mir wirklich mal wieder so gedacht, okay, wenn ich das jetzt so vor 2 Jahren gesagt hätte, dass ich sowas mache, dann hätte ich mir das niemals geglaubt.
Ja, ist ja auch Wahnsinn. Also ich finde es total toll, weil ich glaube, das motiviert ganz viele, dass, ne, Mick, dass man was in so kurzer Zeit sich so verändern schon. Kann.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Also ich finde es total toll.
Ja, schon super motivierend, das zu hören, ja.
Also Bene, mach das nicht so klein, das ist schon eine super Leistung.
Ja, für mich ist es jetzt so normal geworden. Ich kann mich schon, also klar noch dran erinnern, aber eigentlich hauptsächlich ist halt jetzt so, das Leben hat sich halt schon einmal komplett umgedreht, sage ich mal. Und von dem davor, da müsste ich wirklich echt mich mal 5 Minuten komplett nur hinsetzen und nachdenken, wie es eigentlich so davor war, weil für mich ist es eigentlich jetzt nur noch so dieses Jetzt so, wie es jetzt so ist, weil das ist halt jetzt so normal.
Ja, wenn du Bilder siehst von früher, ich meine spätestens, wenn man so Weihnachten so alte Familienalben sieht, dann muss es dir ja irgendwie...
Ja, klar. Es ist auch, im Hausflur hängt auch noch so ein altes Bild, so ein Familienbilderrahmen. Da gehe ich auch immer vorbei und denke mir so, gut, dass es in die andere Richtung ging.
So, Mick, jetzt wollen wir von dir hören. Ich meine, du bist ja Neurowissenschaftlerin und machst ja gerade deinen Doktor, was ich super spannend finde. Da musst du uns natürlich auch noch was zu erzählen. Aber wann hast du dich denn mal so oder andere so überrascht, dass du selber oder alle anderen nicht damit gerechnet hätten?
Ja, ich wollte sagen, dass meine Anmeldung für einen 100-Meilen-Wettkampf war überraschend, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil, ja, ich erinnere als Kind, also in der Schule, ich war vielleicht 12 Jahre alt. Wir haben am Ende des Jahres, jeder hat einen Titel gekriegt, zum Beispiel Most Likely to Become a Millionaire oder so. Und meine war eigentlich Most Likely to Run a Marathon Up a Mountain.
Nein.
Und mein längster Lauf bis damals war vielleicht 8 Kilometer oder so, aber ja, jetzt laufe ich Marathons in die Berge, also das ist schon ein bisschen lustig. Ja, aber ich glaube, ja, vielleicht mehr überraschend ist mein akademischer Weg, weil ich war als Kind lange Zeit, habe ich gedacht, ich wollte Autorin werden. Ich habe immer so viel Zeit mit Lesen verpasst und ich liebte ja Geschichten und Schreiben und Lesen. Aber ja, jetzt gehe ich in Richtung wissenschaftliche Forschung. Und ja, das ist auch spannend. Ich glaube, ich mache am Ende etwas, was ist ja für mich faszinierend, aber auch eine Herausforderung.
Was genau macht man denn als Neurowissenschaftlerin? Also was für ein Thema beschäftigt dich da? Weil das wird uns allen wahrscheinlich jetzt auch nicht so vertraut sein. Oder Bene, bist du mit vielen Neurowissenschaftlern so zugange so im Alltag?
Nee, überhaupt nicht.
Ja, das ist schon ein großer Bereich. Also das kann viele andere Sachen bedeuten, aber ja, für mich, das heißt, ich werde die Mechanismen des Lernens und Gedächtnis im Gehirn forschen oder untersuchen.
Sag das nochmal, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Was genau machst du da?
Ich hoffe, ich habe es Ja, richtig übersetzt. Also dann nochmal Mechanismen des Lernens und des Gedächtnisses im Gehirn.
Ja, aber das ist doch
Ja,
als Ultraläuferin, kannst du ja quasi dann selbst Experiment stellen.
ja. Ja, also ich fange zuerst an mit Mäuse, aber vielleicht später.
Bene, wir stellen uns freiwillig zur Verfügung, oder?
Ja, aber ernsthaft, ich finde das mentale Seite von Laufen und Sport super interessant und auch aus Forschungsrichtung. Also ich weiß nicht genau, was ich werde in Zukunft machen, aber das wäre für mich auch eine coole Richtung in Zukunft für Arbeit oder Forschung. Also irgendwie Neurowissenschaft und Sport ja, verbinden. Und weil ich glaube, das ist ja besonders für Ultraläufer so wahnsinnig wichtig, mentale Seite. Und also es gibt schon also mentale Training und so. Ja, aber ich bin schon gespannt, was kommt, auch mit Neurotech und Neurowissenschaft, was wir können dann in Zukunft im Sport machen.
So, jetzt eine Fangfrage. Was macht ihr denn im Rennen, wenn euer Kopf euch so richtig, ich wollte sagen, ins Knie schießt, aber das hat jetzt keinen Sinn, der Satz. Also wenn so gar nichts mehr geht und der Körper nicht will und der Kopf auch nicht und ihr wisst genau, es ist aber jetzt eine Schlacht mit eurem Hirn, was sagt ihr euch denn da selber? Habt ihr da ein Mantra oder schimpft ihr mit euch selbst? Also es gibt da ja die abgefahrensten Sachen, die ich erlebt habe von Trailläufern. Lene, was sagst du dir selbst, wenn du nicht mehr willst?
Meistens ist es dann eher so, dass ich so die Gegebenheiten wie den Weg oder beispielsweise es sind Treppen oder was, dann ja, dann werden die Treppen beleidigt, sag ich mal. Da wird dann alles rausgelassen und irgendwie geht es dann schon wieder, irgendwie geht es dann immer weiter.
Also du stehst eher so auf Frust rauslassen, bevor der Frust einen auffrisst.
Ja, definitiv.
Und Meg?
Ja, ich versuche auf irgendwas anders als meinen Körper zu fokussieren und einfach ein bisschen Geduld haben. Oder ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit Erfahrung, dass, also wenn man kennt das. Es wird später besser. Man weiß dann, man kann schon ein bisschen mehr Geduld haben und durchzupushen und es wird dann später nicht so schlimm wie im Moment. Und ich trainiere sehr selten mit Musik und ja, die Idee da ist auch, dass ich trainiere auch, also immer während Training, ich muss an irgendwas anders denken und also ich kenne dann das ja, Gefühl, dass ich kann auch ohne etwas von draußen, zum Beispiel Musik oder etwas motivieren, dass ich kann einfach versuchen, auf was anderes zu denken und durchzupushen. Ja.
Aber das ist interessant, weil viele ja wirklich diese Ablenkung brauchen, gerade wenn sie lange unterwegs sind. Also ich höre auch manchmal Hörbücher
Also,
zum Beispiel bei langen Strecken.
ja, es ist auch schon super hilfreich und ich gehe auch manchmal mit etwas in die Ohren zum Training, aber ja, das ist schon hilfreich, aber ich finde, es ist auch gut, ohne sowas zu trainieren und ein bisschen mehr üben. Also nur mit Gehirn das schaffen. Ja,
Das
ja.
ist ja super wichtig, weil im Rennen kommen die Stimmen ja. Also ich glaube, wir haben
Ja.
alle so ein Fiesling in unserem Hirn, der irgendwann laut wird, ne? Und wenn man den nicht kennt, also eine Freundin von mir sagt immer, das ist der Kritiker in der ersten Reihe, das ist man selber. Und der sitzt dann da und schimpft und sagt einem, wie blöd man ist und was man alles und dass man es eh nicht schafft. Und das sind ja diese Sätze, die dann auf einmal einen so überfallen mitten beim Wettkampf und wo man dann auf einmal auch noch mit dem Hirn kämpfen muss, wobei die Beine schon schwer genug sind, ne? Also das ist ja richtig, das muss man ja eigentlich trainieren, weil das kommt ja bei jedem irgendwann. Also entweder bei Kilometer 27, 37 oder bei 100 Meilen, weiß ich nicht, 70.
Ja.
Das, Das ist ja schon spannend, wie man damit umgeht. Was mich natürlich dazu bringt, euch fragen zu wollen, ich meine, 100 Meilen, weiß ich nicht, ob das so jeder schon mal gemacht hat. Also Bene guckt ein bisschen irritiert.
Also zu Fuß noch nicht, auf dem Rad schon öfter, aber zu Fuß ist es noch ganz weit weg von mir, Stand jetzt.
Was ist denn so das verrückteste, längste, schönste Lauferlebnis, was ihr bis jetzt hattet?
Also das Verrückteste war, da sind wir hier in Schleching los, hatten einen Hund dabei und sind dann, ja so, es gibt ja hier diese ganzen ausgestellten Wanderwege und dann gibt es von den ganzen Jägern auch noch so kleine Steige überall. Und dann sind wir einen dieser Steige, den haben wir halt gefunden und dann sind wir den halt gelaufen und standen dann irgendwann vor so einer fetten Klippe, wo es dann runterging und dann hat der Hund die ganze Zeit angezogen, das Wetter wurde schlecht, von oben sind da schon die ersten Brocken, weil es war halt so eine Kiesgrube-Art halt und dann ist halt von oben die ganze Zeit irgendwas runtergekommen und sowas, das war schon, ja, sehr aufregend, sage ich mal.
Der Hund hat überlebt, hoffe ich.
Ja, klar. Aber der hat die ganze Zeit, den hatten wir an der Leine und der hat die ganze Zeit angezogen. Und du musstest halt selbst erstmal schauen, dass du da dort zu stehen kommst, weil das war dann irgendwie so ein halber Klettersteig ohne Sicherung. Aber es im Endeffekt war es ein lustiges Abenteuer. Und nachher dann kann man schön drüber lachen. Aber zwischendrin war es echt mal ein bisschen unheimlich.
Ja, das sind immer die besten Geschichten. Wenn man es dann überlebt hat, ist es gut. Was ist denn die längste Strecke, Bene, die du bis jetzt gelaufen bist? Du bist ja noch nicht so lang dabei.
Die längste Strecke bisher, das war ein Trainingslauf, das waren 35 Kilometer. Das ist jetzt auch so meine bisherige Distanz an Rennen. Der längste, das ich dieses Jahr machen werde, ist dann 30 Kilometer. Das ist dann in Meierhofen. Aber ich denke, ich werde mich jetzt erstmal in dem Bereich noch orientieren und dann schauen, wie es nächstes Jahr geht. Nächstes Jahr vielleicht mal auf den Marathon zu gehen und dann.
Ja, du hast ja noch Zeit. Du bist ja noch jung. Ne? Nickt auch schon. Man muss echt nicht die langen Sachen für später aufbewahren.
Ja, genau. Ja, ich bin nicht mehr so jung. Also kann schon mit 100 Meilen anfangen. Aber ja, stimmt, total.
Ja, Mac, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie kam es dazu, dass du 100 Meilen laufen wolltest und hast du noch andere bekloppte Sachen gemacht? Also vor allem, ich meine, du hast in China gelebt, in der Schweiz, in den USA warst du auch eine Zeit lang, also kommst ja auch ursprünglich daher. Hm. Erzähl mal, was sind so deine verrücktesten Läufe bis jetzt und schönsten?
Ja, zum Beispiel, ich habe ja in den USA im Grand Canyon, das heißt Rim to Rim to Rim. Das heißt einmal runter, nach oben, auf der anderen Seite wieder runter und wieder nach oben. Ja, das habe ich probiert, ein bisschen spontan mit wenig Training. Und das ist ja ungefähr 80 Kilometer, ein bisschen weniger. Das war damals meine längste Strecke. Und also, ja, wahnsinnig schön, aber auch sehr, sehr heiß und trocken. Und den letzten Stück bergauf war sehr, sehr hart. Und also ich hatte nicht genug Wasser und es ist einfach unglaublich, wie tief es ist im Grand Canyon. Und
also ich war auch mal da. Ich bin da auch runtergelaufen, wieder hoch, weil wir nur einen Tag Zeit hatten. Hochzeitsreise. Mein Mann hatte eine ganz tolle Idee und dachte, wir sind mal einen Tag da und laufen dann mal eben runter und wieder hoch. Und dass du auf der anderen Seite auch noch wieder hoch und runter. Du bist ja irre. Ja. Also ja. 80 Kilometer. Nee.
Ja, wenn man ist ganz unten, man kann es nicht sehen, ganz am oben. Ja, es ist sehr, sehr, aber ja, es ist sehr komisches Gefühl im Vergleich mit Bergen, das ist alles, genau, flippt.
Ja, vor allem, es ist ja eine wahnsinnig anstrengende Strecke. Also es ist ja, es ist heiß, es ist ein Canyon und ja, also.
War schon eine sehr coole Erfahrung und hat schon viel Spaß gemacht und Ich habe so viel Respekt auch für die Rekorde da. Die sind wahnsinn schnell.
Wie lange hast denn du gebraucht für die 80 Kilometer?
Ja, also ein bisschen mehr als 10 Stunden. Aber ich glaube, die Rekord für Frauen, also ist auf ein bisschen kürzere Strecke, aber liegt etwas knapp über 7 Stunden oder so. Das ist schon super schnell, ja.
Ja. Und was würdet ihr sagen, war euer wichtigster Erfolg bis jetzt? Ein Lauf, den ihr nicht vergessen werdet, wo ihr wahrscheinlich in 20 Jahren noch von erzählt? Wene?
Also allzu viele Erfolge habe ich noch nicht. Es ist jetzt so meine erste Trail-Saison, sage ich mal, weil ich wollte letztes Jahr eigentlich schon den ein oder anderen Wettkampf mehr machen, aber dort durfte ich immer nicht starten, weil ich noch unter 18 war und es irgendwie aus Versicherungsgründen oder was auch immer nicht erlaubt ist. Aber ich denke mal, den Lauf, den ich nie vergessen werde, wird, denke ich mal, mein erster richtiger Trailrun gewesen sein. Das war der Qingdao Trailrun, der Halbmarathon. Ich denke, der wird schon für immer im Gedächtnis bleiben. Und ansonsten, denke ich mal, werden jetzt, denn dieses Jahr, das kommende Jahr, dann werden dann, denke ich, auch mal, was heißt denke ich, habe ich schon vor, auch mal ein paar Erfolge mit einzufahren. Und dann, denke ich, kann man von denen dann berichten.
Ja, Mick, was war denn dein bis jetzt schönstes, erfolgreichstes Rennen, wo du noch in 20 Jahren dran denkst?
Ja, für mich war vielleicht, ich habe vor 2 Jahre den Mozart 100 gemacht. Ich starte in Salzburg und das war mein erster 100 Kilometer Rennen. Und ja, das hat irgendwie alles gut funktioniert. Ich hatte keine großen Probleme und das ist im Ultra, also im Traillaufen und Ultras oft nicht so. Und also das war schon coole Erfahrung und ich könnte auch gewinnen und das war auch cool für mein erster 100.
Wahnsinn, direkt den ersten gewonnen. Muss man auch erstmal schaffen. Vor allem die 100, also ich bin einmal 100 gelaufen, das ist wie so eine Heldenreise, ne? Man kann das schwer erklären, jemand, der das noch nicht gemacht hat, also alle sagen immer, ja, das ist was für Bekloppte, aber irgendwie ist es ja auch wirklich ein bisschen bekloppt, aber ja. Warum machst du das? Ich meine, du könntest ja auch 10 Kilometer laufen oder 40. Wäre weniger Zeitaufwand, jetzt mehr Zeit zum Lesen.
Ist schon eine gute Frage und ja, für mich eine häufige Frage in die letzten 30 Kilometer vom Rennen. Und ja, ich glaube, ich habe immer während einem Wettkampf, ich sage mich immer irgendwann während dem Wettkampf, okay, ich mache das einfach nicht mehr. Das ist einfach das letzte Mal. Aber es ist irgendwie auch später, ich erinnere eher die coole Erinnerungen. Also ja, das ist auch neurologisch interessant, ich finde, wie schlecht wie wir erinnern Schmerzen.
Das ist echt interessant. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das doch wirklich komisch, ne? Dass man alles vergisst und hinterher denkt man, es war das schönste Erlebnis. Dabei war es eigentlich eine totale Quälerei. Genau. Du sagtest schon, dass manchmal, wenn es schwierig ist, dass du dann versuchst, daran zu denken, dass es auch wieder vorbeigeht. Das kann man ja nur, wenn man schon ein bisschen was erlebt hat. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, bei mir war das so bei kürzeren Strecken, dass ich mir immer gesagt habe, also beim Marathon, ey, du bist schon 100 Kilometer gelaufen, jetzt stell dich nicht so an, das ist ja lächerlich, was du hier machst. Also so dieses, dass man weiß, ich habe schon mal was geschafft, ne? Egal jetzt welche Strecke, man hat das schon mal geschafft, dann kann man das auch wieder schaffen oder man hat Dinge erlebt, die einem irgendwie helfen, auch damit umzugehen. Ne? Das ist ja das Schöne, wenn man ein bisschen älter wird, Bene, dann ist ein bisschen mehr, hoffentlich ein bisschen weiser, nicht immer. Was war denn so deine schwierigste Erfahrung bis jetzt und wie gehst du mit den Rennen um, wo es eben nicht so rund läuft wie beim Mozart? Weil du sagst ja, das kommt auch öfter mal vor, dass es nicht ganz so super läuft.
Ja, also ja, durch den Mozart 100, ich könnte mich für den UTMB qualifizieren und Ja, genau. Habe letztes Jahr bei der UTMB der Längerstrecke gestartet. Und das war total anders als meine Erfahrung mit erster 100, weil ja, es ging vom Anfang eher schlecht. Und ja, ich hätte viele Magenprobleme, musste nach 1,5 Stunden zuerst übergeben und könnte dann während die nächsten 14 Stunden gar nicht essen. Also das war schon hart. Und aber ich habe trotzdem ja am Anfang versucht, nicht zu Panik, Geduld haben, bisschen warten, sagen, okay, es ist okay, nicht so super, es fühlt sich nicht so gut nach 2 Stunden, aber vielleicht es geht später langsam wieder besser. Aber ja, es war leider nicht so. Und ja, ich war dann nach 80 Kilometer raus. Aber ja, jetzt kann ich sagen, das war auch irgendwie eine gute Erfahrung, weil es ist auch, ja, auch irgendwie gut, die schlimmen Tage zu haben. Und für nächstes Mal, ich weiß dann, dass ja, das kann auch so passieren und vielleicht mich besser vorbereiten. Ja, genau. Aber das war, was war auch was neu für mich oder interessant war auch nicht nur körperliche Regeneration oder Erholung nach dem Wettkampf, aber auch auf der mentalen Seite. Ich war so unmotiviert, weil das war, ich habe so lang auf dieses Rennen fokussiert und ja, ich habe es einfach nicht geschafft. Und das war schon hart, aber auch gut zu mal zu erleben. Ja, ich bräuchte ein bisschen mehr Zeit als gedacht, mich wieder zu motivieren und auf etwas anders, auf etwas neu wieder zu fokussieren und ja, wieder ein Training aufbauen.
Wie hast du das denn geschafft? Weil ich glaube, das geht echt vielen so, wenn man einmal irgendwie, ne, wenn man mal einmal hingefallen ist und wenn man einmal Magenprobleme hatte, wenn man einmal ein Rennen nicht beenden konnte, das macht ja was, nicht nur eben körperlich, sondern auch psychisch, dass man nicht mehr so an sich glaubt, dass man Angst hat, dass das wiederkommt. Was, der Magen und der Darm ist ja unser zweites Hirn, ne? Das heißt, das ist ja viel mit Psyche verbunden. Dann das Schmerzgedächtnis oder die Angst, das kommt wieder und dann, was hat dir geholfen? Was kannst du so im Nachhinein sagen? Was ist vielleicht auch ein Tipp für andere? Wie hast du gelernt, damit umzugehen, dich wieder zu motivieren?
Also während des Wettkampfs oder
Ja, hinterher. Du sagtest ja, es
hinterher?
war unheimlich schwer, dann wieder auf die Füße zu kommen, ne? Wo wir uns in Hochstaufen gesehen haben, sah man dir das auch noch an. Das steckt in den Knochen. Das ist ja auch normal, wenn man so erfolgreich war und dann kommt so ein Rückschlag. Das muss man ja auch erstmal verdauen, ne? Aber wie hast du es geschafft dann? Hinterher.
Ja, ich glaube, es war am Ende, also dieses Mal eine längere Zeit mit Fokus auf andere Sachen in meinem Leben und auch auf andere Sportarten. Ich glaube, ja, Läufer sind oft so einfach komplett auf Laufen fokussiert und ein bisschen laufverrückt. Und das ist schon cool, aber ist auch gut, manchmal ein bisschen Zeit zu nehmen auf mehr, also Cross-Training oder andere Sportarten zu machen und das ohne Druck und so. Ja, also ich war dann später im Herbst und im Winter viel auf Langlaufski und das macht Spaß und es ist auch was anderes als Laufen. Also das war ein bisschen für mich ein bisschen frische Luft sozusagen für meine Motivation. Und ja, auch es war auch gut für ein bisschen Zeit auf andere Sachen, so Arbeit oder Forschung so mehr fokussieren als, ja, als Sport. Ja, genau, für mich ist immer gut, es funktioniert besser für mich, diese Kombi, weil wenn ich hätte zum Beispiel die Möglichkeit, nur Sport zu machen, das würde mich schnell verrückt machen, ich glaube. Oder, also nur mit Fokus auf ja, auflaufen wär schwierig, ich glaube.
Ja, ich frage mich das auch oft. Leute, die jetzt wirklich nur Leistungssportler sind und keinen anderen Job haben, wie das geht, ne? Vor allem, wenn man dann verletzt ist, dann hat man ja echt eine Wahnsinnsfallhöhe, ne? Also es ist, ihr arbeitet ja beide oder studiert und arbeitet, Bene, du arbeitest auch oder bist in einer Ausbildung?
Genau, ich mache Ausbildung.
Das heißt, du stehst oder sitzt auch den ganzen Tag wie alle anderen oder viele von unseren Hörern. Und deswegen wäre es vielleicht auch noch interessant zu wissen, wie macht ihr das? Also, dass ihr das Training, das sind ja viele Stunden, die man da dann noch irgendwie investieren muss. Habt ihr eure Freunde so erzogen, dass die mitlaufen oder mitfahren? Wie kriegt ihr das hin, abends noch, ich sag mal, die Motivation zu finden, noch aufs Rad zu steigen oder laufen zu gehen? Bene, wie machst du das?
Also bei mir ist es so, ich mache Ausbildung und das ist schon eher im Büro. Das heißt, ich sitze eigentlich ziemlich viel am Tag und dann habe ich schon so den Drang, ich muss noch was machen abends, weil ansonsten fühle ich mich unwohl, das geht sonst gar nicht. Sonst das kann ich nicht gut ins Bett gehen, dann schlafe ich nicht ein, weil dann bin ich unausgelastet. Das, sag ich mal, die Motivation ist eigentlich immer da, kommt immer von alleine. Und wenn es dann nicht die Motivation ist, dann ist die Disziplin, die dann sagt, komm, mach was, weil danach fühlst du dich besser und danach ist halt das Gefühl besser, du bist ausgepowert, das ist, ja, rundet den Tag jeden Tag ab.
Ihr lauft ja beide nicht nur, also Mick, du sagtest gerade schon, du machst auch andere Sachen. Bene, bei dir weiß ich, du verbringst viel Zeit auf dem Rad. Was würdet ihr denn empfehlen jetzt so vom Wochenpensum? Weil ich auch wirklich zu denen gehörte, die lange Zeit nur gerannt sind, wie die Bekloppten, so wie Mick es gerade beschrieben hat. Was würdet ihr sagen, was macht Sinn? Wie oft sollte man laufen? Wie oft sollte man einfach auf dem Rad Zeit verbringen oder Krafttraining machen, Yoga, schwimmen gehen? Stabi-Übung, das, was wir alle so besonders gerne tun. Bene?
Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, auf den Fokus. Bei mir ist es gerade so, ich bereite mich jetzt gerade spezifisch auf einen Radmarathon vor und dann sitze ich natürlich schon mehr auf dem Rad, als ich jetzt laufen gehe. Und auf dem Rad machst halt dann doch noch mehr Umfang, weil du den halt einfach besser unterbringst. Du kannst halt dann gleich mal 3 Stunden fahren, ist halt jetzt, sage ich mal, leichter als jetzt zum Beispiel 3 Stunden zu laufen. Natürlich, ich denke mal, wenn du dich speziell fürs Laufen auf einen Wettkampf vorbereitest, dann solltest du natürlich immer Abwechslung mit drinnen haben. Auf dem Rad kannst du halt ganz gut die Herz-Kreislauf-System trainieren. Es ist gelenkschonender als Laufen, sage ich mal, wenn du da die Umfänge auf dem Rad absolvierst. Und ansonsten, um ein guter Läufer zu sein, musst du natürlich auch Krafttraining machen, Stabi, Dehnen, sämtliche Sachen. Also es gehört mehr dazu, als jetzt nur joggen zu gehen.
Was ist denn Training, zu dem ihr euch extrem zwingen müsst?
Bahnintervalle.
Mick?
Ich stimme, also Bahnintervalle allein.
Das, ja, alleine, ja. Und wenn es ja heiß ist, weil dann ist es natürlich...
Ja, genau.
Jetzt würde ich euch noch Fragen stellen, wo ihr jeweils ganz kurz darauf antwortet. Und ich bin gespannt, was ihr so sagt. Habt ihr ein Superfood vor dem Wettkampf, Bene?
Nachdem die meisten Wettkämpfe vormittags sind, gibt es eigentlich immer in der Früh Porridge mit Banane. Nichts Besonderes. Kohlenhydrate.
Mick?
Vor dem Wettkampf Porridge.
Auch Porridge, da habt ihr was gemeinsam. Was ist euer Lieblingsessen nach einem harten Training oder Wettkampf?
Schokomilch.
Ich muss gerade überlegen, bei mir ist es meistens ein Eis oder so.
Ein Eis oder mehrere Eise?
Ja, im Zweifelsfall mehrere, wenn es sehr heiß und sehr anstrengend war.
Ja. Ich habe mit einem Kollegen früher nach einem Marathon irgendwie 3 McFlurries von McDonald's gegessen. Ich frage mich, wie ich das runtergekriegt habe.
Ja, danach kommt dann irgendwie immer so eine Phase, da kannst du eigentlich alles reinhauen.
Ja.
Ohne dass du satt wirst.
Ja,
das kenne ich.
Aber das ist irgendwie auch das Schöne, oder? Dieses Gefühl, nach dem Rennen hat man anders Hunger. Es ist anders.
Aber ja, für mich ist auch manchmal, dass ich habe direkt nach dem Wettkampf keinen Hunger und dann zwei Tage danach oder einen Tag danach, ich kann einfach alles essen.
Mit wem würdet ihr gerne mal zusammen eine Runde laufen oder essen gehen?
Mit wem würde ich gerne mal essen? Ha, schwierig.
Es ist auch heiß heute, also es ist schwer zu denken.
Ja, es ist schwer. Also da stehe ich jetzt gerade wirklich auf dem Schlauch.
Meg, fällt dir irgendwer ein?
Ja, Emily Forsberg.
Was mich zur nächsten Frage bringt, habt ihr ein Vorbild?
Ja, also auch, ja, auch Emily für mich, ja.
Wene?
Ein Vorbild direkt nicht, das schwankt, glaube ich, immer wieder. Es gibt, glaube ich, mehrere, an die ich mich schon ein bisschen halte, die, ja, quasi, die ich, sage ich mal, toll finde und an denen man sich orientieren kann.
Welchen Fehler möchtet ihr nie wieder machen?
So sein wie vor 3 Jahren.
Meg?
Kein Curry zum Essen den Tag vor dem Wettkampf.
Auch nicht schlecht. Macht ihr lieber Eisbad oder Sauna nach einem Wettkampf?
Da es jetzt Sommer ist, muss ich Eisbad sagen.
Sauna oder beides im Winter? Sauna und danach Eisbad.
Was würdet ihr nie essen, selbst wenn es euch schneller macht?
Schwierig. Ich bin einer, ich probiere gerne neue Sachen und wenn es schneller macht, würde ich es, glaube ich, trotzdem probieren. Egal was.
Meg, du hast ja schon in China gelebt, wo man, glaube ich, auch alles isst, ne? Also bist wahrscheinlich auch Kummer gewohnt in der Hinsicht.
Ja, schon. Aber ja, ich weiß schon, ich würde nie Garnelen essen. Das kann ich überhaupt nicht essen.
Das kann ich gut verstehen. Gibt es irgendwas, wo ihr wirklich glaubt, dass es schneller macht? Rote Beete, Ingwer, Kurkuma?
Also ich mach mir schon ab und zu beim Radfahren so ein Zitronen-Ingwer-Wasser. Weil irgendwie glaube ich, wenn das so diese Säure von der Zitrone und der Ingwer irgendwie macht es schon irgendwas mit einem und regt dann, glaube ich, irgendwie an. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, ich weiß es nicht.
Meg, hast du irgendwas Abgefahrenes, was du machst?
Nichts besonders. Ich glaube, das macht keinen Riesenunterschied. Das ist vielleicht 0,0 was Prozent.
Ach, ihr seid so normal, das ist ja furchtbar.
Das ist gar nicht so interessant, aber...
Entschuldigung.
Ich habe jetzt irgendwie rohe Eier erwartet, oder...
Boah. Sind wir hier nicht im Bodybuilding, Gott sei Dank.
Das stimmt. Das kam auch mir jetzt gerade in den Sinn, weil ich gerade mit einem Bodybuilder gesprochen habe, der irgendwie 6 rohe Eier isst und ich weiß nicht, wie er das runterkriegt. Ja. Gibt es einen Motivationsspruch, den ihr überhaupt nicht leiden könnt? Meg, du bist Amerikanerin, ich wollte jetzt eigentlich was Fieses sagen, aber ich lasse es mal. Die Amis sind ja bekannt für ihre Motivationssprüche.
Also ich würde sagen, what doesn't kill you makes you stronger. Das mag ich nicht. Ich stimme nicht zu.
Wene, gibt's bei dir was? Oder dich triggert noch nicht so viel, du bist noch zu jung.
Ich weiß nur, was mich als Kind immer getriggert hat. Und das war so dieses, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder irgendwie sowas. Das war, das fand ich furchtbar.
Wenn ihr auf euren Kühlschrank einen Spruch kleben müsstet, den ihr jeden Tag seht, was wäre das dann?
Also ich hatte schon etwas auf meinen Kühlschrank geklebt. Da steht, all happiness depends on a leisurely breakfast.
Also ich weiß nur, dass an unserem Kühlschrank steht, Prosecco kaltstellen ist auch irgendwie kochen. Der motiviert mich jetzt zwar nicht so. Ja. Aber ich glaube, wenn ich mir einen Spruch hinhängen würde oder was, ich würde, glaube ich, einfach kurz hinschreiben, so weitermachen oder irgendwie sowas. Einfach so eine kurze Aussage, einfach dran zu erinnern, was man geschafft hat, was man noch erreichen will und einfach dem Weg weiter folgen.
Was ist euer größtes Ziel? Was wollt ihr unbedingt noch erreichen, Nick?
Ja, einfach 100 Meilen zu finishen.
Ja, ist mein Ding. Bene, gehst du mit, oder?
Also, stand jetzt kann ich mir einen 100 Meiler noch länger nicht vorstellen. Aber ich denke mal, was ist das größte Ziel? Ha, es ist schwierig. Ich habe bisher noch nicht allzu viele Wettkämpfe gemacht. Ich weiß noch nicht, was ich die nächsten Jahre machen soll, was ansteht. Darum kann ich eigentlich noch keine wirklichen Prognosen sagen, wo die Reise hingeht.
Aber gibt es irgendeinen Lauf, wo du sagst, den willst du unbedingt mal erleben, oder einen Ort, wo du unbedingt mal irgendwann hin willst? Also ganz unabhängig davon, was es dann für eine Strecke ist?
Serie Sinal. Da kennt man einfach die Videos mit der Stimmung an der Strecke. Also das mal mitzulaufen, ist, glaube ich, schon Wahnsinn.
Mick, wo sollte man in China unbedingt mal gelaufen sein?
Ja, in der Region, näher von Tibet auf der chinesischen Seite. Ist schon sehr cool. Ich war nur einmal da, aber habe da ein Skyrace gemacht. Und ja, das war voll cool und sehr schön.
Und dein Lieblingsort in den USA, wo man laufen sollte?
Ja, okay, zwei Orte. Zuerst die Sawtooth-Gebirge in Idaho. Und danach auch die Trails und Berge rund um Bend, Oregon. Ich war eigentlich gerade da, meine Familie zu besuchen. Und das sind besondere Berge. Das sind Vulkane und... Ja, das ist auch was anderes, was wir haben, nicht in die Alpen.
Was ist der beste Rat oder Tipp, den ihr je von einem anderen Trailläufer bekommen habt? Bene, dir fällt gerade was ganz Intelligentes ein, ich sehe es.
Ich muss gerade nur noch überlegen, wie der Spruch ging.
Er kommt gleich. Mick, vielleicht fällt dir schon was ein, dann lasse ich dir noch Zeit zum Überlegen.
Ja, vielleicht ja nicht direkt an die Füße gucken beim Bergablaufen. Ein paar Meter nach vorne.
Bene, bei dir qualmt's noch?
Ja, also der eine Tipp, einen Spruch fällt mir leider nicht mehr ein, aber was mir sonst mal jemand gesagt hat, was ich auch wirklich jetzt auch immer allen anderen sag, ist bei technischen Downhills. Das ist ja wirklich so bei vielen, sage ich mal, das, wo es hapert, dass es da schnell runtergeht, dass man da einfach quasi den Kopf ausmachen soll, an nichts anderes denken und sich einfach nur drauf fokussieren soll, und dann geht es schon, dann kommt es. Und das hat mir jemand gesagt, und da habe ich dann irgendwie dran gedacht, und irgendwie hat es dann einen Schalter umgelegt, und seitdem ist es so, wenn es dann wirklich irgendwie so ein technisches Ding runtergeht, dann ist es eigentlich, du bist in deinem Tunnel drinnen. Du denkst an nichts anderes, kriegst eigentlich nichts um dich rum mit, sondern du läufst einfach nur dieses Ding runter und fliegst über die Steine und Wurzeln und was nicht alles hergeht.
Ach, das würde ich auch gern können. Ich denke immer wahnsinnig viel und habe immer Schiss.
Ja, du darfst einfach nicht dran denken, weil klar, im Downhill kann viel passieren, du schnackelst um, dann sind gleich mal ein paar Bänder kaputt, aber da darfst du jetzt gar nicht dran denken, dann passiert auch nichts.
Was wollt ihr gerne weitergeben? Allen, die vielleicht ähnliche schwierige Phasen oder auch Hindernisse auf ihrem Weg haben, wie ihr sie hattet, die ja sehr unterschiedlich sind bei euch beiden. Was würdet ihr gerne den Leuten da draußen mitgeben? Zur Motivation oder zur Ermutigung?
Sollten mehr auf sich selbst hören, auf den eigenen Kopf. Nicht das, nur weil sie das auf Instagram oder was weiß ich wo gesehen haben, wie es geht. Einfach auf sich selbst fokussieren. Klar kann man sich immer gute Tipps abholen, aber im Endeffekt kommt es darauf an, wie man sie selbst umsetzt und sich nicht zu sehr unter Druck setzen.
Nick nickt.
Ich glaube, ich kann nichts besser sagen. Ja, genau. Ich würde sagen, es lohnt sich immer, andere beim Laufen unterstützen, das kommt immer wieder zurück.
Das ist schön, ja, das sollten wir tun. Aber da sind die Trailläufer, finde ich, auch eigentlich ganz gut, ne? Man hilft sich irgendwie, es ist ein schönes Miteinander. Also ich finde, die Atmosphäre bei Trailläufern ist irgendwie immer angenehm.
Ja, ich, Ja, ich finde das super cool. Zum Beispiel, darf ich noch
Ja, bitte, kurz bitte, sagen? Unbedingt.
Ja. Nee, das hat mich erinnert, während UTMB eine Freundin von mir war auch da auf der Startlinie und wir hatten am Anfang ein paar Kilometer zusammen bis zu, durch die ersten Verpflegungspunkte und ich habe sie gesehen und habe gesagt, ah, das geht für mich so schlecht. Ich musste schon übergeben. Ich weiß nicht, was ist passiert, wie es geht. Und ich war so gestresst. Und sie hat mir gesagt, also sie war im Wettkampf meine Konkurrentin. Sie hat gesagt, okay, kein Stress. Wir lösen es. Es wird schon besser. Und hat auch an der Verpflegungspunkte etwas von ihre Sache zu mir gegeben, ein Getränk. Und das war so, ja, so nett. Und für mich, das war echt das Herz von Lauf Community. Wir waren ja zusammen im Wettkampf, aber das war eine sehr coole Unterstützung. Und das will ich auch in Zukunft weitergeben. So. Mhm.
Ja, das ist schon eine tolle Charakterstärke, wenn man seinem Konkurrenten dann noch helfen kann und da einen Blick für hat, für den anderen, ne? Und nicht nur sein Ding durchzieht.
Ja.
Allerletzte Frage, was nehmt ihr immer mit und was ist euer Lieblingsschuh beim Laufen, also im Training und im Wettkampf? Und ohne was würdet ihr niemals in den Bergen laufen gehen?
Also bei längeren Läufen natürlich immer was zu trinken, bisschen irgendein Riegel in Gel.
Kein Hund, ne, Bene? Kein Hund?
Kein Hund. Ich erläutere es jetzt nicht weiter, aber Taschentücher bei einem langen Lauf. Und ansonsten, am Berg ist es natürlich immer ganz gut, wenn man sein Handy dabei hat, falls doch irgendwann mal was passiert, aber...
Was ist dein Lieblingsschuh? Hast du einen oder wechselt das viel?
Das wechselt eigentlich immer wieder, aber so... wenn ich einen rauspicken müsste, ist es der Sense Ride, weil wenn mich jemand fragt, welchen Schuh ich anziehe, dann oder welchen Schuh ich empfehle für alles, sage ich mal, dann ist es der, weil mit dem kannst du im Training, im Wettkampf, mit dem mache ich alles.
Eine eierlegende Wollmilchsau.
Jawohl.
Meg, hast du einen Lieblingsschuh und was nimmst du mit?
Lieblingsschuh ist der Salomon S-Lab Ultra 3. Ist schon super bequem, gedämpft, aber noch leicht. Also kann alles machen. Ja, und ich bringe immer eine leichte Jacke mit. Ich war letztes Wochenende, ist schon Mitte Juni, aber ich habe einen Lauf gemacht und von einer Minute bis der nächste am Gipfel. Es war riesige Temperaturwechsel und Schnee kam. Und ich war plötzlich komplett erfroren. Und das hat mich erinnert, auch im Sommer immer etwas dabei in die Berge zu haben. Also leichte Jacke, vielleicht auch Stirnband und etwas zum Essen, Wasser, Handy, Fotos zu machen und good attitude immer dabei.
Ja, das ist auch ganz wichtig. Ja, ich möchte euch ganz herzlich danken, Meg. Ich weiß, du bist hier voll im Jetlag. Du bist, glaube ich, heute erst wiedergekommen aus den USA. Ist das richtig, oder?
Ja, genau, ja.
Das ist schon echt cool, dass du jetzt bei uns warst und du siehst auch überhaupt nicht so fertig aus. Also ich sehe jetzt aus wie... dass du da warst, dass du auf Deutsch geredet hast, das finde ich schon total toll. Echt vielen, vielen Dank. Und auch dir, Bene. Also ich finde euch total klasse. Ich bin super gespannt, was aus euch wird noch, was ihr so schafft in den nächsten Jahren. Und auch wünsche euch echt ganz, ganz viel Freude und dass ihr auch für andere Trailläufer eine Inspiration bleibt und da auch einen guten Weg findet und gesund bleibt vor allem und fröhlich.
Das mit dem Fröhlichsein, glaube ich. Solange man Trail laufen können, bleibt es.
Nimmt man dir nicht mehr weg, die Freude, ne, Biene? Nee.
So schnell nicht. Da muss schon einiges passieren.
Nee, super. Vielen Dank euch beiden. Und ja, ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal über den Weg laufen. Wahrscheinlich irgendwo an irgendeinem Berg.
Mit Sicherheit.
Ja, danke für die Möglichkeit. War schon ein cooles Gespräch. Auch cool, mehr von Bennys Geschichte zu hören. Und ja, danke.
Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.